Willkommen bei den Trashologen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 7 bis 10 von Ich bin ein Star, holt mich heraus.
Let's go.
Wir schulden den Menschen eine Entschuldigung. Ich sage jetzt den Menschen, aber ich meine speziell den Menschen, die nach 68 geboren sind. Den Menschen, die offiziell die Boomer sind.
Haben wir getan.
Wir haben in der letzten Folge, waren wir nicht zimperlich mit den Boomern. Ich möchte mich kurz erklären. Nein, ich möchte erstmal sagen, sorry an die Boomer, aber ich habe eine Erklärung. Und zwar, in meinem Gefühl oder in meiner Realität hat Boomer gar nicht so sehr damit zu tun, wann man geboren ist, sondern es ist eher so eine Lebenseinstellung. Ein bisschen so wie alter weißer Mann. Das ist für mich auch eher eine Lebenseinstellung. Und ich würde sagen, dass zum Beispiel Philipp Amthor ein Boomer ist. Vom Gefühl her. Und ich würde sagen, dass Philipp Amthor auch ein alter weißer Mann ist. Und ich würde auch sagen, dass Frauen alte weiße Männer sein können. Zum Beispiel Sophia Tomalla ist für mich auch ein alter weißer Mann. Und ein Boomer. Aber wenn man sich jetzt die genaue Definition anguckt, sind ja Boomer, ich glaube, alle die nach 65 geboren sind. Und wenn man sich unsere letzte Folge angehört hat, und wir haben ja gar nicht erklärt, dass für uns Boomer sein eher so eine Lebenseinstellung ist, eher so ein Gefühl und nicht was tatsächlich ist, dann hat sich das, glaube ich, so angehört, als hätten wir alle so über einen Kamm geschert. Und das war nicht unsere Absicht. Also ein riesiges Sorry an alle Ü60-jährigen Zuhörenden. Ihr wart nicht mitgemeint. Wir werden das in Zukunft ein bisschen klarer labeln. Denn ich glaube, wenn ihr uns zuhört, dann seid ihr ja auch nicht das, was wir als typische Boomer bezeichnen.
Gar keinen Fall.
Ich hoffe, ihr seid noch hier. Und habt nicht abgeschaltet.
Kommt zurück.
Und fand sie dann noch riesige News. Wir waren bei Promiflash. Und ich wusste es nicht, aber das war die Citation, die ich schon immer gesucht habe, bei der nächsten akademischen Konferenz. Wenn alle damit flexen, dass sie eine neue Nature Publication haben, werde ich mal in den Raum werfen, dass wir von Promiflash zitiert wurden. Denn das ist doch der ultimative Ritterschlag. Und weißt du, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat?
Erzähl.
Mein niederländischer Partner. Wir lagen abends im Bett und da hat er mich ganz aufgeregt angeguckt und gesagt, ihr seid bei Promiflash.
Wie ist der Promiflash oder wie hat er das gefunden?
Tut er. Und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, denn ich habe den total versaut. Denn als wir uns kennengelernt haben, hat er immer so Dokus geguckt, ganz viele Bücher gelesen über das Römische Reich. Und jetzt guckt er nur noch Reality-TV mit mir und liest Promiflash.
Weiß nicht, wie weit der Dschungel vom Römischen Reich weg ist, aber ich glaube nicht so weit.
Ich glaube, in seiner Welt ist so deutsches Reality-TV, sind das die deutschen Promis. Und immer wenn er so deutsche Menschen trifft oder auch so auf Familienfeiern von mir, macht er dauernd Reality-TV so Referenzen und Verweise und ist dann immer total verwundert, dass das nur so eine kleine Bubble ist und nicht alle Deutschen Sam Dillon oder Lili Becker kennen.
Kann ich sehr nachempfinden, weil es geht mir inzwischen auch so, dass ich so durch meinen Alltag laufe und die ganze Zeit denke so, ja, Leute, was macht ihr denn alle? Ihr müsst um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen. Es läuft doch der Dschungel. Und dann stelle ich mir vor, wie ich früher war und dass ich noch nicht mal mitbekommen habe, wer zum Beispiel Dschungelkönigin geworden ist. Und denke mir, wow, das war so ein anderes Leben.
Ein besseres?
Mit Fallen viel schlechteres. Ich habe tatsächlich auch viele Dokus geguckt, bevor wir das hier gemacht haben. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt so viel schlechter ist, weil ich meine, man kann das ja alles auch recherchieren, was da passiert und sich damit befassen.
Und das machen wir jetzt. Wir starten erstmal in Worte der Kohorte. Wir haben nämlich ein paar Zusendungen gekriegt zu unserer vorherigen Dschungelfolge.
Wir waren so nett zu Jörg.
Haben wir. Soll ich mal einen kurzen Auszug aus einem Kommentar vorlesen?
Bitte.
Und zwar schreibt jemand: Auch wenn ich euch zustimme, dass Lilly zu weit geht, warum die Diskrepanz zwischen der Milde mit den Boomer-Männern und den wütenden Frauen?
Die Person hat so recht. Ich habe das gelesen und dachte, ja, sie hat einen Punkt. Und wie sehr sie einen Punkt hat, wird in den Folgen, die wir jetzt heute besprechen, ziemlich klar. Denn während Jörg immer schlimmer wird, beruhigt sich Lilly. Sie kommt zur Ruhe und sie ist mega cool.
Ich habe mich auch gefragt, ob das einfach was ist, weil ich, glaube ich, in meinem Leben schon so oft von Jörgs umringt war, vor allem in der Wissenschaft. Ne? Die Wissenschaft ist voll von Jörgs, dass ich schon so abgestumpft bin, dass mir fast schwerfällt, mich so richtig darüber aufzuregen. Ich glaube, mein Standard ist so low, dass ich mir immer denke, zumindest hat er jetzt noch offensichtlich vor Kamera niemanden sexuell belästigt.
Ist schon krass, dieser Doppelstandard. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass wir einfach alle Jörgs Perspektive so überrepräsentiert haben, dadurch, dass das ganz lange die einzige Perspektive war von eben dieser Kategorie Menschengruppe, dass wir alle wissen oder so uns reinfühlen können, wie der sich fühlt und da irgendwie so ganz viele Narrative herrschen, während die Lilly eher neu ist.
Ich glaube, um Jörg geht's heute noch ganz viel. Was dazu passt. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Jelis über diese Adoptionsgeschichte geredet hat. Und ich gesagt habe, ich finde, das geht gar nicht. Und da hat uns jemand, ich glaube, das war, ich verliere manchmal ein bisschen den Überblick, weil wir kriegen ja Kommentare bei Spotify, wir kriegen Nachrichten bei Instagram und es gibt ja auch noch eine Kommentarspalte bei Instagram. Und ich habe neulich entdeckt, es gibt auch noch Kommentare bei Podimo. Und es gibt ja auch noch TikTok. Es gibt wirklich viele Kanäle, über die uns erreichen können. Manchmal zwischendurch verliere ich den Überblick, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Aber jemand hat uns geschrieben, dass ja eigentlich wir ein bisschen zu hart damit der Jelis waren, denn der Vater von dem Kind hat ja schon ein ganzes YouTube-Video gemacht, wo er darüber geredet hat. Das heißt, dieses ganze Wissen war eigentlich eh schon öffentlich. Dass Jelis jetzt darüber spricht, kann man ihr dann vielleicht nicht ganz so vorwerfen. Fand ich einen guten Punkt.
Wusste ich nicht.
Dann hat uns auch noch jemand geschrieben, dass wir in dem Vorgeplänkel haben wir ja über den Golden Bachelor gesprochen. Und zwischendurch, ich bilde mir ein, ich möchte eigentlich mir einbilden, ich hätte darauf geachtet, aber anscheinend haben wir das nicht die ganze Zeit, denn wir haben zwischendurch Menschen Ü60 alte Menschen genannt. Da hat uns auch jemand geschrieben, vielleicht könnten wir die ältere Menschen nennen. Das fand ich ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und das ist ein bisschen wie mit der Boomer-Kategorie.
Apropos Entschuldigung, perfektes Stichwort. Wir haben nämlich auch so eine tolle Nachricht gekriegt, die will ich auch immer vorlesen. Jemand hat geschrieben, also auch ganz nette Sachen, die lasse ich jetzt einmal raus, sonst werde ich rot, wenn ich das hier so laut verlese. Aber unter anderem auch, ob wir schon mal über den Unterschied zwischen sich entschuldigen und jemanden um Entschuldigung bitten gesprochen haben. Und die Person schreibt, aus meiner Sicht kann man sich nicht selbst entschuldigen, das tun aber viele und relativieren damit dann ihre Taten. So geschehen bei Jürgen und Maurice. Jürgen wird jetzt darauf bestehen, dass er sich entschuldigt hat, was nicht automatisch heißt, dass der Geschädigte verzeihen muss. Und das finde ich eine ganz wichtige Unterteilung eigentlich. Denn man kann jemanden um Entschuldigung bitten, aber es heißt nicht unbedingt, dass die andere Person verpflichtet ist, das anzunehmen. Und zwei letzte Sachen. Eine Person hat uns geschrieben, dass sie die Folge von uns gehört hat. Und bald ihre erste wissenschaftliche Konferenz in den Niederlanden hat.
Niederlande.
Wir drücken der Person die Daumen und hoffen, die Härte der Niederländer sie nicht treffen wird. Und wenn doch, dann seid ihr bewusst, das liegt nicht an dir. Und im nächsten Leben wünsche ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr von dieser Assertiveness, vor allem von den niederländischen Frauen. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen mehr so sein. Und ich finde, diese Folge, oder in diesen Folgen, diesen drei Folgen, die wir jetzt besprechen, finde ich, sieht man an der Lilly auch mehr, dass man assertive sein kann. Assertiv? Was denn assertive auf Deutsch?
Durchsetzungsfähig.
Durchsetzungsfähig. Dass man durchsetzungsfähig sein kann und direkt, ohne fies zu werden. Das hat mir nicht gut gefallen. Aber ich finde, die geht jetzt in eine ganz richtige Richtung.
Finde ich auch.
Und dann letzte Sache. Wir haben richtig viele Nachrichten gekriegt, wo Leute uns fragen, ob wir etwas zur Folge 5 von Make Love, Fake Love sagen können. Und die kurze Antwort ist nein, denn ich hink da hinterher. Vor allem mit dem Dschungel noch, da ist ja echt viel los. Ich bin, glaube ich, da erst bei Folge 2 oder so. Aber ich werde das noch aufholen. Wir können dazu keine extra Folge machen, aber ich werde es aufholen und wir werden das in irgendeiner Folge hier am Anfang nochmal ansprechen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in die Folgen rein. Es sind 3 Folgen. Wir haben uns als Ziel gesetzt. 1 Stunde. Das heißt natürlich auch, dass wir nicht jedes Detail besprechen können.
Ich würde sagen, ich starte mit einer Mainplot Summary für Folge 7. Jörg erzählt vom Sophia Tomala Sushi Gate und sagt, dass er wirklich zu 0% ein Rassist ist. Edith will jetzt die volle Fleischkontrolle. Woraufhin Nina sie empathisch darauf hinweist, dass ihre Art so rüberkommt, als ob sie niemand je trauen würde. Woraufhin Nina diesen Konflikt dann nochmal klären will und Edith sie 5-mal abblitzen lässt. Daraufhin sagt Edith, dass ihr Kopf halt nicht filtern kann, weil sie ADHS hat. Und Alessia öffnet sich beim nächtlichen Lagerfeuer Maurice gegenüber, was ihren Vater betrifft. Daraufhin reden manche von ihrem ersten Mal Sex und andere von ihrem ersten Missbrauch. Und Edith ist jetzt politisch und Sam genervt. woraufhin die beiden 10 Sterne in der Dschungelprüfung holen. Im Camp geht es währenddessen um andere Nacktheiten und sexy Skills und Lilly ist jetzt glücklich. Und am Ende wird Sam schon wieder in die Dschungelprüfung gewählt.
Sophia Tomala hatte kein Problem mit Jörgs Spruch und wollte ihm sogar 10 Bier ausgeben.
Offensichtlich, wenn die da jetzt anfängt, ein Problem mit zu haben, dann hat die ein Problem mit ihrer ganzen Marketingstrategie.
Das hat mich natürlich auch nicht gewundert. Und ich finde, das zeigt auch nochmal ganz klar, nur weil jetzt eine Frau die ganze Sache nicht sexistisch findet, heißt das nicht, dass es nicht sexistisch ist.
Voll, und die muss da ja ihr Okay-Label drauflegen. Weil sonst hätte sie ja wirklich ein Problem. Also sie ist ja hauptberuflich damit beschäftigt, andere Frauen in die Pfanne zu hauen dafür, wenn sie sowas schwierig finden oder wenn sie öffentlich dazu stehen, dass so etwas ihre eigenen Grenzen überschreitet, dann kann sie ja jetzt nicht auf einmal dahin kommen und sagen, ja, fand ich jetzt wirklich doof. Egal, wie sie dazu stand.
Er ist aber anscheinend gar nicht deswegen rausgeflogen, sondern wurde deswegen nur verwarnt. Und dann hat er aber dann den finalen Rausruf gekriegt, als er die Japaner als Sushis bezeichnet hat.
Oder eben Japan als das Land der Sushis. Das ist ja seine Auslegung. Und das stellt sich natürlich eine Frage für mich. Ist Sky jetzt Vogue?
Also erstmal klingt das schon so, als hätten die da wirklich klare Vorschriften. Und als würden die an einem klaren Protokoll festhalten. Und das finde ich ja schon irgendwie ganz gut. Und andererseits habe ich das Gefühl, es haben sich ja im Fernsehen schon Leute, also einige krassere Sachen geleistet. Ich will das jetzt nicht kleinreden, was Jörg da vom Stapel gelassen hat. Aber wenn man sich so in der Fernsehlandschaft umguckt, ist es ja noch relativ harmlos. Also eine Folge von Are You The One ist schon krasser, was Sophia Tomala da raushaut, als so diese gesammelte, was Jörg da erzählt. Deswegen wäre meine Idee oder meine Vermutung, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie eh keinen Bock mehr hatten auf den Jörg. Dass sie den eh loswerden wollten und dann wurde das irgendwie vorgeschoben. Oder was denkst du?
Total. Und die haben da halt einfach auch ein Muster erkannt. Also das erkennen wir ja jetzt hier auch im Dschungel und sehen dadurch auch ganz eindeutig, dass wir viel zu nett waren zu dem in den ersten Folgen. Weil diese Einmalbemerkungen, wo man dann vielleicht noch sagen kann, ach, der Jörg will be Jörg, die ziehen ja eigentlich einfach nicht mehr, weil der halt offensichtlich ein Muster von Sexismus hat. Und mein Gefühl ist, Sky hat das erkannt, hat gesehen, der sagt immer wieder Sachen, die einfach so auch ganz viel Gegenwind erzeugen und wo Menschen sich verletzt fühlen. Und lass mal jetzt einfach den nächsten Kommentar abwarten und uns an dem aufhängen. Ist völlig okay.
Vor allem, weil der ja auch gar keine, der zeigt gar keine Einsicht, ne?
Überhaupt nicht, der sagt das ja. Der sagt, ich würde das jederzeit wieder so sagen. Und das ist ja auch so witzig, weil der irgendwo auch mal sagt so, ja, es gibt Sachen, da kann man Einsicht zeigen, da kann man reflektieren und sagen, oh, da habe ich mich falsch verhalten. Aber dann zufällig, jedes Beispiel, was kommt, ist dann gerade nicht das Beispiel, wofür man Einsicht hat. Dieses Beispiel nicht, sonst natürlich immer.
Der Jörg.
Der wird noch 5000 Mal kommen, deswegen gehen wir mal weiter zu Edith und der Fleischkontrolle.
Was sagst du dazu?
Ich habe das Gefühl, die Edith ist gar nicht so weit weg von der Nina, nur das äußert sich ganz anders, nämlich damit, dass einfach Regeln ihr eine gewisse Struktur geben und ihr gut tun. Und es scheint alles sehr stressig für sie zu sein. Das wird nachher deutlich, auch als sie von ihrer ADHS spricht und davon, dass sie nicht filtern kann. Und das ist schon so, dass sehr viele Menschen da durcheinander sprechen. Und ich glaube, dass das voll stressig für sie ist. Gleichzeitig sehe ich da auch nicht so viel Empathie mit den anderen dahingehend, dass ihre Art und wie sie kommuniziert, dass sie vielleicht gerade überfordert ist und wie sie sich das holt, was sie braucht, was ist Ruhe und Regeln, dass das einfach nicht sonderlich empathisch kommuniziert ist. Also das, ja, sie behandelt die anderen ziemlich hart, redet in einem sehr forschen Ton und das scheint sie nicht zu bemerken. Aber Alessia ist ganz sweet mit der, die zeigt Verständnis und gibt ihr dann am Ende den Kochlöffel, ne?
Kann die Edith auf jeden Fall, okay, lass mich anders anfangen. Wenn ich in diesem Camp wäre, es würde mich rasend machen. Es würde mich wirklich rasend machen, wie Edith zu den anderen ist. Ich finde das bemerkenswert, dass viele dann auch so ruhig bleiben, denn mich würde das auch maximal abfacken. Das steht gar nicht zur Debatte. Und gleichzeitig kann ich mich schon auch ein bisschen hineinversetzen, wenn da 12 Menschen sind und sie sagt ja, niemand sagt, hier ist der Plan, lass uns das so und so machen. Niemand nimmt da so ein bisschen das Zepter in die Hand. Das würde mich auch rasend machen. Das würde mich total rasend machen. Und eigentlich ist es ja gar nicht verkehrt, dass sie dann sagt, so okay, dann möchte ich das übernehmen. Dann übernehme ich hier vielleicht so ein bisschen die Organisationsrolle und vielleicht so ein bisschen die Führungsposition. Ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn Menschen das machen. Es ist ja auch ein undankbarer Job oft in solchen Situationen. Aber sie könnte das ein bisschen empathischer machen. Und sie könnte die anderen Leute mehr damit einbeziehen. Denn eine Führungspersönlichkeit sein heißt ja nicht nur Leuten Anweisungen geben, sondern im besten Fall alle Leute mit einzubeziehen, um dann auch eine gute Lösung zu finden und auch allen das Gefühl geben, dass sie Teil davon sind. Oder wenn ich jetzt an diese, es gibt doch diese Forschung, die so Führungsstile unterteilt und wo im besten Fall man so eine inspirierende Führungspersönlichkeit ist, die Leute mitreißt und Edith ist da leider eher so ein bisschen so eine autoritäre Führungspersönlichkeit, die tatsächlich auch, findet die Forschung, nicht sehr effektiv ist. Bindet die Mitarbeitenden nicht so an die Firma, sind dann nicht so produktiv und sie erzielt auch tatsächlich nicht die besten Ergebnisse. Und ich finde das eigentlich total spannend, dass Edith da so autoritär ist. Denn wenn man sie so ansieht, hätte ich eher das Gefühl, dass sie eher so eine offene ist. Jemand, die nicht so einen konservativen Führungsstil hat. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, aber ich glaube, vielleicht habe ich auch nur zu sehr so das Buch anhand ihres Äußeren bewertet.
Ich würde sagen, alle Ergebnisse von autoritärer Führung, die du da erzählt hast, sehen wir hier. Die bindet die anderen nicht an sich. Die sind wahnsinnig genervt. Das Ergebnis ist nicht optimal, obwohl sie sehr viel Wissen zu haben scheint über, wie man Fleisch zubereitet. Ist das Problem, dass sie selber durch das Ganze so wahnsinnig gestresst ist und auch darüber, dass die Leute eben nicht auf sie hören und so, dass irgendwie ständig was nicht zu stimmen scheint mit dem Fleisch und ich traue ihr das schon zu. Das haut nicht hin. Und das ist ja genau, was du gesagt hast. Aber ich glaube, die ist auch einfach wahnsinnig gestresst. Vielleicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie eine Person ist, die an sich sagt, nein, ich bin nicht für autoritäre Führung, aber dass sie gerade so gestresst ist, dass sie gar keine anderen Möglichkeiten mehr sieht.
Und sie sagt ja auch, dass sie schon mal in der Großgastronomie gearbeitet hat, ne? Und ich glaube, da ist ja auch autoritäre Führung total in der Tagesordnung.
Und das ist richtig Forscherton auch.
Ich habe ja auch wieder gedacht, ob das vielleicht so ein bisschen ihr Identitätsding ist. Genauso wie das Aussehen ist vielleicht so dieses sehr rausstechende Aussehen und halt auch das Kochen, dass das so Teil von ihrer Identität ist und vor allem, wenn alle Leute gleich aussehen, gleich im Camp sind, die gleichen Sachen haben, dass das so ein bisschen der Teil ist, wo sie ihre Individualität so ein bisschen rausleben kann und ihre Identität. Ich habe mich kurz gefragt, was wäre das bei mir? Was wäre das bei mir im Dschungel, wenn ich da wäre oder wenn welcher Teil meiner Identität, wenn der eingeschränkt werden würde, womit hätte ich ein Problem? Und mir ist nicht so wirklich was eingefallen. Und dann ist mir eingefallen, dass als ich aufgehört habe zu rauchen, und das habe ich nicht gedacht, dass mir es ganz schwer gefallen ist, so diesen Teil von meiner Identität, ich bin Raucherin, das so hinter mir zu lassen. Das klingt jetzt total blöd, ne? Aber ich glaube, die Leute, die auch geraucht haben, die wissen bestimmt, was ich meine.
Absolut. Also ich habe da tatsächlich vor 2 Tagen mit einer befreundeten Raucherin drüber geredet und die hat genau das gesagt. Die macht gerade dieses Buch, was anscheinend so das gängige Buch ist, um Rauchen aufzuhören. Und da hat sie genau das gesagt, dass sie über das Buch gemerkt hat, dass Rauchen, seit sie 13 ist, Teil ihrer Identität ist und dass es erstmal auch darum geht, zu gucken, wer ist man denn dann? Also das hört sich verrückt an, aber das scheint ein Ding zu sein.
Weil Rauchen hat ja auch so, zumindest früher, ich glaube jetzt nicht mehr, aber früher hat es ja zumindest so diese Konnotation von so ein bisschen so Grenzgänge, es war ein bisschen gefährlich, es waren die Leute, die so vom Schulhof sich in Ecken versteckt haben und da heimlich geraucht haben. Raucher sind die sich bei Partys so zusammenrotten, draußen irgendwo und es hat so was Verschwörerisches, so was Heimliches. Ein bisschen sowas Verruchtes und als das dann wegfiel, ich weiß noch genau, habe ich mit einer Freundin, da war ich gerade in New York, als ich aufgehört habe zu rauchen, habe dann mit einer Freundin gesessen und gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich einfach nur noch eine nette blonde Frau. Wo ist denn jetzt mein Edge, wenn ich nicht mehr rauche? Hat die gesagt, ja, dann mach doch einfach ein Tattoo. Habe ich mir ein Tattoo gemacht. Okay, wenn wir Raucherinnen hier haben unter uns oder ehemalige Raucherinnen, könnt ihr mir mal sagen, ob ich es auch so gegangen ist? Oder ob ich jetzt hier die einzige Verrückte bin.
Sonst ein paar Kommentare darüber. Und vielleicht auch darüber, welche Identität ihr dann entdecken durftet, wenn ihr aufgehört habt. an euch selbst.
Ich fand die Nina in der Situation, ich fand die wirklich sweet. Ich bin ein Fan von der Nina und ich finde, dass man der anmerkt, dass sie 4 Kinder hat und ich wäre gerne ihr Kind. Wenn die so als Mutter ist, wow. Ich finde das richtig wholesome. Ich mag, dass sie die Edith zur Seite nehmen will, dass sie nicht die vor der Gruppe konfrontieren will, ganz in Ruhe, weil die wahrscheinlich auch weiß, Leute, die sich schämen, die lernen nicht. Und dann, wenn man sich schämt, ist es schwierig zu reflektieren. Und wenn du von so einer Gruppe konfrontiert wirst, dann Einsicht ist ja einfach maximal schwierig. Deswegen nimmt ihr die zur Seite, sagt, können wir woanders hingehen, lass uns ganz in Ruhe sprechen. Und die ist so geduldig. Ich finde, die sagt auch wirklich tolle Sachen. Die sagt nicht, du machst das falsch oder du gibst niemandem eine Chance, sondern sie sagt, du kommst, das kommt so rüber, als ob du das so und so machst. Also so richtig gewaltfreie Kommunikation.
Richtig gut. Und das ist ja nicht das letzte Mal, dass sie das macht. Nina ist wirklich die Mutter vom Dschungelcamp und sie macht den Job hervorragend.
Wo wir gerade schon bei Führungsstilen waren. Ich finde, Nina wäre eine hervorragende Führungsposition.
Jedenfalls.
Wo wir bei Edith sind. Die geht ja diese Folge auch in eine Prüfung mit Sam. Und bevor der Prüfung, es gibt da so eine Situation, wo die sich so hochschaukelt. Und ich sag's dir ehrlich, ich habe es nicht verstanden, worum es ging. Kurz vor der Prüfung irgendwas mit ihr und Sam. Und mir war es auch irgendwie zu müßig, zurückzuspulen. Kannst du mir erklären, was da los war?
Ich glaube, Edith hat der wahnsinnig viel in ihr auslöst. Und das ist, wenn sie nicht ganz ernst genommen wird. Sie sagt das auch immer wieder, ich als kleine Frau. Und ich glaube, alleine die Prüfungssituation löst das in ihr aus. Ich weiß nicht genau, ob irgendwer was gesagt hat, was vielleicht nicht gezeigt wurde, was das in ihr ausgelöst hat. Aber auf jeden Fall redet sie sehr viel darüber, dass Frauen nicht ernst genommen werden, dass man da jede Frau fragen kann und hält eine Art politische Rede dem Sam gegenüber, bei der ich inhaltlich mitgehe. Inhaltlich, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur so ein bisschen, wo kommt das jetzt her? Und für Sam ist es, glaube ich, deplatziert, weil ich glaube, auch Sam geht da inhaltlich mit. Also ich glaube gar nicht, dass die eigentlich einen Konflikt hatten, wo die jetzt bei Themen irgendwie nicht übereingestimmt haben. Aber ihn stresst das, dass er jetzt irgendwie diese politische Rede bekommt, bevor er in die Dschungelprüfung gehen will und eigentlich, weiß ich nicht, ist das irgendwie nicht das, was er braucht. Und er hat da auch, glaube ich, nicht so die Kapazität, gerade drauf einzugehen. Und auch das verstehe ich, weil es war so ein bisschen, es wirkte so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber ich glaube, in ihrem Kopf war es das nicht. Ich glaube, es gab einen Auslöser und darauf hat sie reagiert. Aber da war sie halt auch irgendwie wieder hauptsächlich bei sich und bei den Dingen, die sie weiß und hat das auch so ein bisschen, ja, wollte dann so sagen, was sie alles weiß und ein bisschen feministischen Talk da reinbringen, was an sich cool ist. Aber ich glaube, das war der Konflikt. Eigentlich war das kein Konflikt. Scheiß drauf.
Die machen die Prüfung aber ja super. Beziehungsweise, okay, man muss schon sagen, Sam hat das super gemacht. Und als sie zurückkommen, was dann gesagt wird, ich bin eigentlich generell, ihr wisst ja alle, wie wir sind. Generell würde ich sagen, in vielen Situationen sind Frauen dafür verantwortlich, dass am Ende alles gut läuft. Aber in dieser, finde ich, war das nicht so. Es hat mir ein bisschen leid getan für Sam, dass dann so der Narrativ war, ja, er hat es nur geschafft, weil jetzt eine Frau dabei war, die ihm in den Arsch getreten hat.
Weil er wächst krass über sich hinaus.
Ich werde immer mehr ein Sam-Fan. Beziehungsweise ich wurde immer mehr ein Sam-Fan. Nach der Prüfung, mir hat es einerseits, ich bin da immer so zwiegespalten, mir hat es einerseits gefallen, mir tat er einerseits leid, weil er nicht den richtigen Credit dafür gekriegt hat und beziehungsweise gesagt wurde, das lag irgendwie an Edith und das fand ich jetzt nicht. Und andererseits hatte ich da das Gefühl, dass er nach der Prüfung so hinterrücks ein bisschen so anfängt, gegen Edith zu schießen. Und das fand ich schade, denn wir hatten ja in der Folge davor, glaube ich, so ein bisschen gehofft, dass so dieses Mobbing-Tendenzverhalten von Lilly ihm gegenüber, dass ihn das vielleicht ein bisschen so fühlen lässt, wie sich das anfühlt und er das dann nicht mehr macht. Aber wahrscheinlich wusste der schon, wie sich sowas anfühlt, ne? Denn ich glaube, der Grund, warum der so fies allen anderen Leuten gegenüber ist, ist wahrscheinlich, weil sich Leute in seiner Vergangenheit so fies ihm gegenüber verhalten haben. Und ich finde, der lässt sich jetzt ein bisschen zu sehr wieder da reinfallen in dieses so die Sekunde, wo er nicht mehr die Zielscheibe ist, dass er sich so sehr da reinfällen lässt, wie gut sich das anfühlt, dann einfach jemand anderen zur Zielscheibe zu machen. Das fand ich schade.
Ist schade, aber ist auch nicht so lang. Also ich finde, so generell sehen wir immer noch einen sehr gezähmten Sam. Wenn wir das jetzt mit dem Sommerhaus vergleichen.
Okay, jetzt kommen wir zu einem ernsten Thema.
Oh, das ist hart. Aber eigentlich können wir da ganz klar ein paar Sachen zu sagen. Also, Hintergrund. Alle reden von ihrem ersten Mal und dann reden Timo und Pierre von ihrem ersten Mal. Ich möchte das aber gar nicht als Sex bezeichnen, weil ich weiß nicht, ob das unter die Kategorien Sex fallen sollte. Denn Ende der Geschichte ist, dass sie beide minderjährige Kinder waren, als diese Handlungen vollzogen wurden. Und dass beide Male von Personen ausgingen, die deutlich älter waren als sie. Und das fällt unter Missbrauch. Kann man ganz klar so sagen. Das ist strafbar, es gibt einen Grund dafür, dass es strafbar ist. Und der Grund ist, dass Kinder Erwachsenen gegenüber keine Einvernehmlichkeit geben können. Das hat einen Grund. Der Grund ist, dass es ein hierarchisches Verhältnis ist, in dem die sich befinden, weil Hierarchien verhindern, dass Einvernehmlichkeit hergestellt werden kann. Denn in dem Moment, wo eine Person einen anderen übersteht, und das ist so in einer Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, kann man einfach nicht mehr wissen, ob die Freiwilligkeit gegeben ist. Und Freiwilligkeit ist eine ganz wichtige Regel bei sexueller Einvernehmlichkeit. Es gibt also Regeln, die wurden aufgestellt. Ergibt alles wahnsinnig viel Sinn, kann man mal nachlesen. Wir können euch die auch nochmal posten oder so. Und eine davon ist eben die Freiwilligkeit. Aber in dem Moment, wo ein hierarchisches Verhältnis besteht, kann die Person am unteren Ende der Hierarchie sozusagen nicht mehr ganz frei entscheiden, was sie macht und was sie will. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf Hierarchien gehen in Unternehmen, wenn jetzt ein Vorgesetzter eine sexuelle Sache bei einer Angestellten macht, dann wird man nie wissen, hat die jetzt nicht Nein gesagt, weil sie wahnsinnig Bock drauf hatte, dass ihr Chef ihr an den Arsch fasst, oder weil sie ihren Job nicht verlieren will. Und so ähnlich können wir das halt auf Verhältnis Kinder-Erwachsene übertragen. Kinder haben Respekt vor Erwachsenen, Kinder wollen lernen von Erwachsenen und sind einfach da, vom Gehirn her auch, noch nicht in der völligen Reife. Und deshalb wird das immer ein hierarchisches Verhältnis sein und ist per Definition Missbrauch. Und was ich wahnsinnig schlimm fand, war, dass sie das so erzählt haben, ohne das direkt zu problematisieren, dass ich Scham in beiden Gesichtern gesehen habe und dass das einfach, also ich finde, das wurde schon von der Gruppe gut eingeordnet, aber trotzdem fand ich es sehr schwierig, weil ich es auch so wahnsinnig traurig fand, weil das andersrum wahrscheinlich so nicht mehr passiert wäre, zum Glück. Also wenn das jetzt Frauen gewesen wären, glaube ich nicht, dass die da gesessen hätten und gesagt haben, mit 13 hatte ich mein erstes Mal mit einem, wie alt waren die, Dina?
Die von Timo, ich glaube so um die 30. Und der bei Pierre Mitte 30.
Ja, weiß man nicht. Aber wir haben alle sehr stereotype Bilder von sexualisierter Gewalt. Und die sind eben, dass es immer die Geschlechterkonstellation sein muss, dass Männer Frauen missbrauchen. Und das hat einen Grund. Und der Grund ist total nachvollziehbar, weil die meisten Konstellationen eben so aussehen. Das passiert so rum sehr viel häufiger. Aber das darf eben nicht dazu führen, dass wenn Jungs oder Männer missbraucht werden, dass wir das nicht mehr verstehen und nicht mehr anerkennen. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass Timur und Pierre hier nicht verstehen, was denen passiert ist. Das macht mich wahnsinnig traurig. Weil Männer, die missbraucht werden, halt auch mit dem Stereotyp des starken Mannes brechen, in Anführungsstrichen, der sich auch einfach hätte wehren können, auch wieder in Anführungsstrichen offensichtlich. Und das ist traurig, weil dadurch so viele Geschichten von Missbrauch irgendwie nicht richtig eingeordnet werden und nicht richtig verstanden werden. Sogar bei Betroffenen. Und das sehen wir hier. Sorry für den Monolog, aber das hat mich so fertig gemacht.
Nee, ich finde das so wichtig, dass du das sagst. Und ich stimme dir total zu, dass man, es war ja eigentlich offensichtlich, dass beide das nicht als sexuellen Übergriff ansehen oder einordnen. Man hat auch das Gefühl, beide haben schon das Gefühl, irgendwie war es nicht so ganz in Ordnung, aber sie ordnen es beide ja nicht als sexuellen Übergriff ein oder benennen es auch nicht so. Und da habe ich direkt wieder auch daran gedacht, was wir schon vor ein paar Wochen gepostet haben, dass es ja dieses Bild gibt davon, was ein, in Anführungszeichen, legitimer Übergriff ist, ein legitimer sexueller Übergriff, und dass Menschen halt sexuelle Übergriffe nur dann als legitim oder halt echt ansehen, wenn die in so einem spezifischen Stereotypen-Szenario stattfinden, und dass es da einfach ja ganz viele Mythen darüber gibt, was halt in Anführungszeichen eine echte Vergewaltigung ist. Wir verlinken euch diesen Beitrag, den wir dazu gemacht haben, auch nochmal in den Shownotes. Auf jeden Fall gibt es ja diese klaren Vorstellungen darüber, was ein echter Übergriff ist. Und das wird halt durch ganz viele Mythen beeinflusst. Aber halt auch ein Mythos ist ja, dass in Anführungszeichen echte Opfer meistens weiblich sind. Weil wir diesen Stereotyp haben, Männer, die wollen immer, Männer, kann man überhaupt gar nicht übergriffig werden, vor allem in dieser Situation von Timur wahrscheinlich nicht. Ne? Da würde ja auch direkt gesagt werden, oh ja, das war ja für den super, könnte ich mir vorstellen. Dass es auch mehrere Leute gibt, die sagen so, oh ja, was für ein krasser Player, schon damals eine 30-Jährige. Hansi verzieht das Gesicht zu einem Übergeben.
Zu Ekel, aber nicht, offensichtlich nicht dem Timur gegenüber, sondern dieser Frau gegenüber.
Und es ist ja ein Riesenproblem, dass diese Stereotype in unserem Kopf vorherrschen und dass wir deswegen halt auch Männer beziehungsweise Jungs bei denen Übergriffe nicht richtig ernst nehmen. Und ich finde die anderen Kriterien bei Übergriffen, die passen hier auch wieder total. Dass halt wir auch diese Vorstellung haben, ein echter Übergriff muss von einer fremden Person passieren, in irgendwie einer dunklen Gasse, irgendein Unbekannter. Und dass echte Opfer in Anführungszeichen sich halt auch wehren müssen, schreien müssen, sagen müssen, nein. Und das sind halt, wenn man sich die Daten anguckt, sind das Mythen. Übergriffe passieren in den meisten Fällen von jemandem, den man kennt, jemandem, dem man vertraut. Und oft sind die Leute ja auch in so einer Schockstarre. Ganz tolle Reels dazu gibt es auf Franzis Instagram-Account. Solltet ihr auf jeden Fall mal gucken. Und ich finde, das sieht man hier auch wieder ganz klar. Ne? Beide berichten ja, es war eine vertraute Person. Und es war irgendwie so, dass sie wahrscheinlich in dem Moment auch nicht richtig wussten, ist das okay oder nicht.
Absolut.
Aber wir können ganz klar sagen, und wir müssen dazu ganz klar sagen, das war absolut nicht in Ordnung. Das war in beiden Fällen ein sexueller Übergriff und strafbar. Und ganz viel Mitgefühl für Timo und Pierre.
Absolut. Auch Mitgefühl den Anteil in denen selber, die so ein bisschen sich das schönreden und so denken, ja, vielleicht wollte ich das ja doch, weil das scheinen die auch beide zu haben. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass durch all diese Mythen, die du da genannt hast, dass so ein krasser Gap entsteht. Also zwischen dem, was man selber als übergriffig erkennt und dem, was man, was offensichtlich übergriffig ist und auch, was man bei anderen zum Beispiel so benennen würde. Und ich finde, das sehen wir mega schön hier in der Dschungelcamp-Situation, dass sobald die anderen sagen, ey, aber das ist nicht normal und jetzt stell dir mal vor, das würde deinem Sohn passieren, stell dir vor, das würde einem Kind passieren, was du liebst, was du kennst und du guckst jetzt mit deiner Erwachsenenperspektive drauf, würdest du es dann noch okay finden? Und dann sagen beide, nein, eigentlich war es wirklich, wirklich nicht okay. Und das alleine zeigt, dass da einfach Grenzen überschritten wurden.
Und ich finde Nina auch in der Situation wieder unfassbar toll. Denn zwischendurch hat man ja das Gefühl, dass, oh Gott, und das hat mir das Herz gebrochen, dass Pierre das Gefühl hat, er hat was falsch gemacht, als müsste er sich rechtfertigen. Das tat mir richtig leid. Und dann geht Nina dazwischen und sagt, nein, ich finde es schlimm, was der Mann gemacht hat, nicht was du gemacht hast. Dich hat gar keine Schuld getroffen.
Ja, Lilly auch. Da liegt man wieder ihre Wut. Lilly, super gut. Und wie ekelhaft bitte dieser Typ, dass der dann nach dem Übergriff angefangen hat, die Straßenseite zu wechseln, wenn der Pierre kam.
Boah, das hat ihm bestimmt auch damals einfach ein ganz schreckliches Gefühl gegeben, ne? Der konnte das wahrscheinlich damals ja nicht einordnen, als, ja, dem ist klar geworden, dass er falsch lag, sondern eher, ich habe was Falsches gemacht.
Klar. Gerade als Kind, also gerade nach sexueller Übergriffigkeit, aber auch gerade als Kind beziehst du das alles auf dich und denkst, du bist falsch. Du hast was falsch gemacht, weil die Erwachsenen müssen ja recht haben. Nina, ich bin rasend, wir müssen weitergehen, weil ich kann mich hier in Grund und Boden reden.
So schlimm ich das alles finde, ich bin froh, dass solche Sachen zur Primetime diskutiert werden, dass sie richtig eingeordnet werden von Menschen wie Nina und Lilly.
Sogar der Moderation.
Und der Moderation, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, und deren Instagram-Account, die haben auch nochmal was dazu gesagt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Wenn jetzt jemand das guckt, der Ähnliches erlebt hat, nimmt das hoffentlich der Person ein kleines bisschen die Schuld und macht nochmal klar, das war nicht deine Schuld. Das ist nicht in Ordnung. Wir sagen immer wieder, Fernsehen schafft so Standards und schafft, was normal ist und sendet ja ganz klare Botschaften. Und ich finde, dass dieses Gespräch und wie damit umgegangen wurde, eigentlich eine gute Botschaft gesendet hat. Das finde ich super.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Ich liebe es, wenn es gut riecht. Egal ob so Parfüm, Duftöle, Duftschäfchen, Raumspray, Duschgel, Seifen. Das ist genau mein Ding. Hier kommt jetzt auch ein kleines Geständnis. Ich habe auch schon mal 40 € für eine Seife ausgegeben. Aber es gibt eine Seife, Bei der sagt eigentlich jeder Besucher oder jede Besucherin, die aus meinem Bad kommt, oh mein Gott, was ist das für eine fancy Seife? Kannst du mal einen Link schicken? Und das ist eine Seife, die nicht mal 5 Euro kostet.
Ich glaube, viele von euch ahnen es schon. Es ist die Rosemary Ginger von Jean und Len. Die ist, glaube ich, inzwischen eigentlich gar kein Geheimtipp mehr. Denn für einen echt kleinen Preis ist die optisch, inhaltlich und vor allem vom Geruch her ein absoluter Hingucker.
Was ihr vielleicht noch nicht wusstet, die Firma hinter dieser legendären Seife, Jean und Len, die hat noch viel mehr zu bieten als die Rosemary Ginger Seife. Und falls ihr Lust auf Abwechslung habt, Jean und Len, die haben noch weitere richtig edle Seifen, die vom Geruch und von der Optik her perfekt in ein 5-Sterne-Spa passen würden.
Mein persönlicher Favorit ist ja Cardamom Tonka, weil ich liebe schwere Düfte, die halt nicht so geschlechterstereotyp sind.
Schwere Düfte sind auch absolut mein Fall, deswegen bin ich ein Riesenfan von Bergamotte und Zedernholz und auch Arabica Musk. Aber wenn euer Ding eher so frische Düfte sind, dann gibt's bei Jean und Len auf jeden Fall auch was für euch, dann kommt ihr nicht so kurz. Denn die haben auch so Düfte wie zum Beispiel Marrakesch Garden oder Lemon Mint. Und das ist dann wahrscheinlich eher was für euch. Für viele von diesen Düften gibt es auch ganz praktische Nachfüllpackungen.
Also wenn ihr euch ein bisschen Luxus für die Hände gönnen wollt, der sich nach 5-Sterne-Hotel anfühlt, aber wirklich nicht so viel kostet, go for it. Das minimalistische Design macht echt was her und gibt jedem Badezimmer ein stylisches Upgrade. Und nicht nur das. Die hochwertigen Inhaltsstoffe pflegen die Haut richtig gut.
Wenn ihr das Ganze mal austesten wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit JLTL12. Gibt's 12% Rabatt im Onlineshop. Und es lohnt sich, da auf jeden Fall auch mal durch die ganze Produktpalette zu schauen und zu gucken, was Jean und Len noch alles so zu bieten haben. Den Code und auch den Link zum Onlineshop findet ihr in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge. Mainplot Summary, Folge 8. Jörg hasst Gendern und Pierre ist müde, über Hautfarbe zu reden, woraufhin Sam das Z-Wort sagt, Jürgen ignoriert, dass es Schokokopf heißt und Jörg argumentiert, man dürfe ihn ja schließlich auch einen Weißen nennen. Jelis hat Hausverbot bei C und A und Jörg hat schon mal Kissen bei der Lufthansa geklaut. Und sogar Lilly war eine Nacht im Gefängnis. Pierre ist genervt, weil Anna-Karina seinen Nachnamen falsch ausspricht und die Nachtwacheneinteilung ist ihm viel zu militärisch. Edith will jetzt nicht mehr kochen und vor nächtlichen Gefahren schützt sich Jelis durch maximale Bedeckung und Anna-Karina und Alessia durch Kuscheln. Die Nachtwache nutzen Pierre und Jörg zum Lästern und Edith und Jelis zum Bonden über Selbsthass und Spiritualität. Inzwischen haben wirklich alle Mitleid mit Sam und dass er schon wieder in die Dschungelprüfung muss, die er allerdings total durchbeißt, bis ihn die Kräfte verlieren und er alle Sterne verliert. Diesmal sind die anderen verständnisvoll und verkacken daraufhin selber die gemeinsame Chance auf Essen, weil man Schmetterlinge ganz gut essen kann. Stars hätten lieber Bienen verspeist. Jetzt wird die Timur-Bill-Situation schon wieder aufgegriffen, woraufhin Timur sehr verlegen ist und maximal unüberzeugt sagt, dass er noch nie was mit einem Mann hatte. Jetzt haben die Stars mehr als 80 Mal die Regeln gebrochen, sodass es jetzt heißt, Zigaretten sind Geschichte. Und am Ende verlässt Jörg das Dschungelcamp und trifft seine liebe Francesca wieder.
Du meinst Jürgen?
Habe ich jetzt schon wieder Jörg gesagt?
Das ist okay, die sind fast eins. Aber auf jeden Fall ist Jürgen raus. Jörg ist noch da. Und Jörg hat keinen Bock auf Gendern.
Jörg hat keinen Bock auf das 21. Jahrhundert generell, oder?
Nee, das sowieso nicht. Der hängt, glaube ich, noch in der guten alten Zeit, wo man auch alles sagen durfte, ohne dass irgendeiner jemanden dafür accountable hält. Um euch abzuholen, eingeleitet hat diese ganze Sache Alessia. Reproduzieren wir diesen Satz?
Muss man nicht. Wir können sagen, dass sie das Wort Behinderung als Abwertung benutzt hat und Pierre reingegrätscht hat.
Und Pierre macht das, finde ich, wirklich toll. Denn ich finde, bei Alessia ist ein ganz gutes Beispiel dafür, möchte ich zumindest unterstellen, dass einfach viele Sachen sich so in unseren Sprachgebrauch einschleichen. In meinem übrigens, dass ich immer noch dauernd sage, irgendwas wäre ja total verrückt. Ich habe mir langsam abgewöhnt, oh Gott, das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber ich hoffe, das war ist nie im Podcast passiert, aber ich habe oft noch gesagt, das ist ja geisteskrank, wenn irgendwas so ganz verrückt war.
Ich sage generell immer krank, wurde ich auch schon darauf hingewiesen auf Instagram.
Ihr seht, Sprache ist schwierig. Wir haben alle Sachen internalisiert. Ich glaube, in dieser Folge habe ich auch noch gesagt, irgendwas wäre so richtig verrückt. Auf jeden Fall. Sprache ist schwierig. Wir haben alle Sachen internalisiert und sind in unseren Sprachgebrauch übergegangen. die vielleicht gar nicht so ideal sind. Und das ist erstmal in Ordnung. Das ist, zeigt nicht, dass wir irgendwie ein schlechter Mensch sind. Das heißt nicht, dass wir fürchterliche Menschen sind. Das heißt erstmal nur, dass wir uns irgendwelche sprachlichen Eigenheiten so angewöhnt haben. Und es ist ja jetzt eigentlich ganz gut, dass wir, oder nee, es ist wunderbar, ich finde das sehr gut, dass wir uns über mehr sprachliche Sachen im Klaren sind, beziehungsweise dass die Leute, die es betrifft, eine Stimme jetzt haben und uns darauf hinweisen können, dass gewisse Sachen einfach nicht in Ordnung sind. Und ich finde, der Pierre macht das total schön und sagt, komm, wir machen den Satz nochmal, Schatz.
Ich habe mir gedacht, das will ich mir merken. Das mache ich jetzt immer, wenn ich irgendwen auf irgendwas hinweisen will. Einfach ein liebevolles Komm, wir sagen den Satz nochmal, Schatz. Auch alleine, dass er noch Schatz sagt, das ist doch so süß. Und auch dieses Wir. Wir sagen den Satz nochmal, Schatz. Er tut so, oder er suggeriert damit, dass das nicht nur sie ist, die jetzt einen krassen Fehler macht, sondern wir lernen alle zusammen und wir möchten besser werden. Und ich nehme auch an, dass du Teil davon bist. Und sie reagiert ja auch gut. Also so zumindest nicht defensiv.
Vor ein paar Wochen hat eine Freundin von mir was Ähnliches bei mir gemacht. Da habe ich auch was gesagt, was wir jetzt nicht mehr so sagen. Dann hat sie auch direkt zu mir gesagt, oh Schatz, ich glaube, das sagen wir so nicht mehr. Ist ja auch direkt so, dann fühlt man sich nicht so auf den Podest gestellt und nicht so, ja, dann erfindet man nicht so viel Charme. Weil dieses Wir erzeugt ja was, okay, es ist jetzt nicht du, bist jetzt nicht das einzige Problem und ich single dich jetzt nicht out, ich stelle dich jetzt nicht auf so ein zur Schau und sag, du machst es falsch, sondern dieses Wir schafft irgendwie so ein gutes Ding von, okay, ist ein Standard, den wir alle zusammen irgendwie gemacht haben und jetzt verändern wir uns. Ich finde es ganz toll von Pierre.
Aber wer angegriffen ist, ist dann der Jörg.
Sowieso.
Weil der Jörg, der möchte jetzt nicht mehr mit diesem Genderzwang leben und er sagt auch, er würde so jetzt heute nicht mehr moderieren.
Das gesagt, lieber arbeitet er gar nicht, als zu sagen, hallo, liebe ZuhörerInnen.
Diese Diskussion langweilt mich zu Tode. Ich möchte das auch noch nicht mal als Diskussion bezeichnen, weil das einfach ein Raushauen von bescheuerten Narrativen ist. Auch immer von Verboten zu sprechen, das ist genauso wie Gender, Gaga, Zwang, Vogue-Ideologie. Ich bin müde um diese leeren Phrasen, die lediglich dazu dienen, den wahren Diskurs zu verschieben und im Keim zu ersticken. Denn offensichtlich zwingt dich niemand zum Gendern. Niemand kann dich zwingen zu gendern. Und das ist auch völlig okay so. Und ehrlich gesagt, mir ist scheißegal, ob jetzt Jörg gendert oder nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie egal mir das ist. Er soll das machen oder er soll das nicht machen. Je nachdem, wen er mit einschließen möchte, über wen er sprechen möchte. Aber er soll nicht so tun, als ob ihn irgendwer zu irgendwas zwingt, wenn Menschen anfangen, Daten zu glauben, Forschung zu glauben, die nun mal konsistent zeigt, dass Frauen weniger mitgemeint und mitgedacht werden, wenn sie nicht mitbenannt werden oder andere Geschlechter. Das ist Bullshit. Und der einzige Zweck von diesen Ideologie- und Zwangnarrativen ist halt einfach, die Debatte im Keim zu ersticken. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich lasse das nicht mehr geschehen. Wenn der das kompliziert findet, Pierre zuzuhören, wenn der ihm total liebevoll, obwohl er das schon 1 Million Mal gemacht hat und diese unbezahlte Arbeit sein Leben lang leistet, wenn der ihm erklärt, dass man jetzt People of Color und Schwarz sagt und das immer wieder total nett und freundlich sagt, dann ist er vielleicht auch einfach nicht kognitiv flexibel genug, um weiterzulernen. Und dann ist vielleicht auch einfach vorbei. Und dann ist vielleicht auch einfach okay, dass er Sky nicht mehr moderiert. Nur weil die Normen und die Werte, die bisher halt immer vorherrschend und unhinterfragt waren, wir werten alle Menschen, die nicht weiß und männlich sind, sprachlich ab, heißt ja nicht, dass das ein Problem ist, wenn sich das ändert oder dass es so schlimm ist, dass sich das ändert und dass das neu eingeführt wird. Also es war ja auch eine Norm vorher.
Und ich bin echt begeistert und wirklich beeindruckt, wie viel Kontenance der Pierre da bewahrt.
Ein Buddha auf dem Berg, ey.
Also, denn ich glaube, also ich merke mir schon auch an, je älter ich werde, desto gelassener kann ich damit auch umgehen. Und wenn jemand mir diese hohlen Genderphrasen so entgegenwirft, und das passiert tatsächlich relativ oft, sobald ich über meine Forschung spreche, kann ich immer gelassener darauf reagieren. Aber mir fällt es trotzdem schwer und ich finde das wirklich toll, wie Pierre das macht. Aber man merkt ihm ja auch an, der hat das wahrscheinlich auch schon alles so oft durchgekaut.
Aber wir sind doch jetzt auch eine Diktatur, oder?
Wir sind auch eine Diktatur. Zumindest laut der Apple-Podcast-Kommentare.
Ich habe jemand angegriffen gefühlt, weil wir gesagt haben, dass die AfD vielleicht keine gute Alternative darstellt in der heutigen Zeit jetzt bei der Wahl. Weshalb wir euch ganz doll nochmal motivieren wollen, wenn ihr bei Apple Podcasts hört, schreibt uns da mal gerne eine Bewertung, gibt uns 5 Sterne, denn wir wollen der nicht zu viel Gewicht geben. Und alles, was ich dazu sagen will, ist, Hass ist keine Meinung.
Ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, als ich diese Bewertung gelesen habe. Denn ich hab mir schon Sorgen um unseren Podcast gemacht, weil das ja bedeutet, dass es bis jetzt anscheinend nicht klar war, nicht klar genug war, was unsere politische Einstellung ist, wenn die Person auf einmal so verwundert war. Und dann auch nochmal an dieser Stelle, wählt nicht die AfD. Franz, wir haben noch viel vor uns. Deswegen gehen wir jetzt ganz kurz zu Jelis und Edith, würde ich sagen. Denn die bonden am Feuer. Und ich fand das schön. Denn ich finde, das hat ganz klar gezeigt, dass die sich eigentlich ja ähnlicher sind, als man auf den ersten Blick denken würde. Und das fand ich schön.
Mega der schöne Moment. Hättest du gedacht, dass Jelis so viel Selbsthass hatte, dass die sich selbst verletzen wollte, wenn auch nicht so doll?
Die hat das in, also das glaube ich nicht, aber die hat in ein paar vorherigen Shows auch schon mal fallen lassen, dass sie so sehr mit sich gestruggelt hat und dass sie auch eine schwere Zeit hatte.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich fand es trotzdem nicht überraschend. Weil, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die fehlende Abgrenzung auch Jamie gegenüber und die fehlende Wut nach außen, dass er da sogar seine Koffer einfach hinstellen durfte, nach allem, was er sich geleistet hat, kann ich nur sagen, ich bin nicht überrascht darüber, dass die Jelis, die Wut, die sie empfindet, die ja alle Menschen empfinden, vielleicht eher gegen sich selbst als gegen zum Beispiel so einen Jamie richtet.
Ich wünsche mir für die Jelis, dass sie die Wut mehr nach außen richtet. Nämlich an diese schrecklichen Männer, die leider in ihrem Leben sind. Vor allem Yannick Contales. Für mich der schlimmste Mann im Reality-TV. Werden wir prominent getrennt ganz viel über den reden. Lass uns in Folge 9 gehen. Was ich aber noch sagen will, Cristiano Ronaldo, da gibt es eine Folge, 2 Folgen, Mensch zu, mit Elena Gruschka. Und die solltet ihr euch anhören, die sind nämlich wahnsinnig toll. Denn mir war nicht klar, dass Ronaldo ein Sexualstraftäter ist. Das haben die irgendwie geschafft, das unter den Tisch fallen zu lassen, ne? Dabei ist es ganz gut dokumentiert.
Dina, ich bin vor vielen, vielen, vielen Jahren in dieses Rabbit Hole gefallen von Cristiano Ronaldo. Und seitdem versuche ich das Menschen zu zeigen, dass der voll der Abuser ist, der das sogar zugegeben hat in den Aussagen, die er damals getätigt hat. Hat er gesagt, ja, die hat immer wieder Nein gesagt, aber ja, ich dachte, ich habe dann irgendwie implizite Zustimmung dadurch gefühlt, dass sie, weiß ich auch nicht. War mir nicht erklärlich, aber auf jeden Fall bin ich so froh, dass Elena und Heiko diese Folge darüber gemacht haben, weil ich hoffe, dass ich endlich mal irgendwie, dass endlich mal mehr Menschen das wissen.
Ich finde das irgendwie so krass. Man hört ja immer wieder, dass Leute sagen, oh, diese Gewaltvorwürfe von irgendwelchen verrückten Frauen, die zerstören Leben und Karrieren. Und ich finde Cristiano Ronaldo immer wieder bestes Beispiel dafür, dass selbst wenn ein Mann sogar sowas zugibt, dass überhaupt keinen Einfluss hat.
Der hatte einfach ein paar tausend Euro bezahlt und gut war. Hat nie wieder jemand drüber geredet.
Und egal, was es für Vorwürfe gibt, dir steht die ganze Welt noch offen. Du kannst der gefeiertste Fußballstar sein. Als Poster in Zimmern von kleinen Jungs auf der ganzen Welt hängen. Du kannst der Präsident der Vereinigten Staaten werden.
Alles gar kein Problem. Main Plot Summary, Folge 9. Nina, Alessia und Edith vermissen ihre Familien. Und Edith will, dass Sam und Pierre kuscheln, was Pierre ablehnt und sie eine dämliche Kuh nennt. Jörg findet Trumps Kampfschrei total inspirierend und Edith erklärt, dass Jörg will be Jörg jetzt so gar nicht mehr läuft. Daraufhin gehen Jörg und Timo in die Dschungelprüfung und holen 5 Sterne, was laut Jörg daran lag, dass keine Frau involviert war. Nina konfrontiert Jörgs Trump-Liebkosungen, der wiederum total zumacht, weil er meint, sie würde eh nichts verstehen und dachte, sie gibt ihm Tipps zum Wäschewaschen. Er will jetzt nur noch mit Maurice reden. Und am Ende wird Jelis rausgewählt. Das war's.
Wir könnten über die ganze Folge ein 2-stündiges Special machen.
Vor allen Dingen über Dröck.
Aber wir müssen uns 2 Sachen raussuchen, die wir besprechen. Und ich würde sagen, erstmal Nummer 1, Kuschelgate und Dröck. Lass uns starten mit dem Kuschelgate. Also. Ich bin da zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ich dazu denke. Sag mir, was halten wir von dieser ganzen Sache mit Edith und Pierre? Denn Edith sagt ja irgendwie, Pierre und Sam müssen zusammen ins Bett. Und das ist der Moment, wo Pierre seine von uns viel gelobte Kontenance verliert.
Mich hat dieser Konflikt sehr gestresst, Dina. Denn offensichtlich sagt die das nur, weil die einzig Schwulen im Camp sind und die sich jetzt mal so überlegt hat, oh süß, zwei Schwule, die müssen doch zusammen ins Bett. Das ist natürlich nervig, weil die ist selber queer, die möchte nicht queerfeindlich sein. Und trotzdem, es passiert natürlich immer wieder. Und dieses Ding ist halt auch super alt, dass, also ich meine nicht, dass es ihr immer wieder passiert, ihr passiert es hier einmal, aber es passiert im Leben immer wieder, es passiert uns allen, weil wir alle queerfeindlich sozialisiert sind. Aber offensichtlich ist dieses, gut, ich habe da einen schwule Freund, kennst du den? Und denn offensichtlich ist das so ein Ding wie, ich habe einen schwulen Freund, kennst du den? So als ob alle Schwulen befreundet wären und nur weil es zwei gibt, müssen die sich jetzt mögen. Also diese Homogenisierung von Schwulen oder von queeren Menschen ist halt ein Problem. Oder halt jetzt zu denken, dass nur weil da zwei schwule Männer sind, dass die jetzt irgendwie romantisch werden müssen. Also das ist ja auch total bescheuert, wenn man sich vor Augen führt. Nur weil du hetero bist, heißt das ja nicht, dass du jeden Mann dieser Welt toll finden musst. Sie fühlt sich dann angegriffen davon, dass Pierre sich davon angegriffen fühlt, von dieser Aussage. Und dass er sie dämliche Kuh nennt. Was wiederum für sie wahrscheinlich total verletzend ist, weil das halt schon ja auch ein Begriff ist, den man Männer nicht nennt. Und ich glaube, das ist was, was wahnsinnig viel in ihr auslöst. Sie sagt ja auch, wenn du eine Frau so nennst. Obwohl ich an der Stelle schon sagen würde, für den Pierre hatte das nichts mit Geschlecht zu tun. Der will halt einfach so sagen, oh, das war doof, du dämliche Kuh. Also der hat das, glaube ich, gar nicht so schlimm gemeint. Und es gibt auch einfach schlimmere Beleidigungen. Trotzdem greift sie das total krass an. Und in dem Moment kann sie überhaupt nicht mehr sehen, was sie vielleicht für einen Fehler gemacht hat. Also so dieses, was ich immer sage, koexistieren der Perspektiven, kann sie gar nicht mehr leisten. Sie ist einfach nur bei ihrem dämliche Kuh. Ja, und irgendwann entschuldigen die sich ja beide so total genervt und dann ist gut. Also, ach, keine Ahnung, ich fand's nervig alles.
Ich fand es auch einfach maximal schwierig einzuschätzen. Ich fand es maximal schwierig einzuschätzen und ich habe mich auch irgendwie ein bisschen gewundert, dass der Pierre jetzt auf einmal so aus der Haut fährt und ich habe mich gefragt, ob das einfach nur so das letzte Tröpfchen, der Tropfen aus dem heißen Stein war, denn er musste sich ja die ganzen Folgen so viel Scheiße schon anhören. So viele Stereotype. So viel Unsinn, dass es dann einfach irgendwie so aus dem herausgebrochen ist. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es eskaliert bei irgendwas, was Jörg sagt.
Ich auch. Ich glaube, die Edith ist halt schon sehr bemüht, irgendwie sich auch korrekt zu verhalten. Und deswegen ist es so ein bisschen wie ein deplatzierter Vorwurf, weil ich glaube ihr auch, dass sie das überhaupt nicht böse gemeint hat. Und gleichzeitig kann ich total verstehen, dass das angreift, weil es genau in die Kerbe schlägt, die der Jörg schon die ganze Zeit im Pierre auslöst. Und irgendwann ist halt auch zu viel. Irgendwann quillt das Fass über.
Ja, ich hab total verstanden, dass es dem Pierre irgendwann gereicht hat. Aber jemanden, du dämliche Kuh nennen, ist jetzt auch nicht so nett. Und ich fand es auch ein bisschen fies, dass der dann danach behauptet hat, er hätte es gar nicht gesagt, dass er die Ede dann so auflaufen lässt. Weiß ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt, ich habe viele Sachen online gelesen, dass es einerseits viele Leute gesagt gab, die gesagt haben, Edith, das geht einfach gar nicht, das war queerfeindlich und so schrecklich. Viele Leute, die gesagt haben, Pierre ging gar nicht. Das ist natürlich aus meiner Perspektive einfach zu sagen, weil ich jetzt keine queere Person bin. Ich will es jetzt auch nicht so verharmlosen, weil es mich nicht betrifft. Ich hatte in der Situation das Gefühl, dass sie beide sich, glaube ich, nicht in ihrem besten Licht gezeigt haben. Was verständlich ist. Tag 10 im Dschungel. Okay, es geht in die Prüfung. Und auf einmal fängt Jörg an, von Trump zu erzählen. Und dass Trump sein Spirit Animal ist. Das sagt er nicht so, aber das habe ich so verstanden. Denn als er angeschossen wurde am Ohr, ist er aufgestanden und hat gesagt, fight, fight, fight. Soweit so problematisch. Was mir sehr gut gefallen hat, die Leute lassen es nicht so stehen. Vor allem Maurice und Edith nicht. Und vor allem der Maurice, der war echt eine Maus. Der ist so gut. Ne? Der ist ganz ruhig, aber klar, hat er sich dagegen gestellt, hat gesagt, weil der Jörg kam auch damit, ja, der ist ja kein Schwerverbrecher, der Trump. Und Maurice hat ganz klar aufgeklärt und gesagt, was meinst du damit? Er ist kein Verbrecher. Wir wissen ja alle genau, was der gemacht hat. Ich fand das toll. Der Maurice hat eine klare Kante gezeigt. Der hat sich da eingesetzt. Das hat mir gefallen.
Der war sehr bestimmt und gleichzeitig holt er den Jörg da ab, wo der das braucht. Also man merkt ja auch später noch, dass der Jörg trotzdem noch mit dem Maurice reden will. Aber der Maurice positioniert sich total klar. Und das liebe ich. Das ist eine Gratwanderung, die schaffen nicht viele Menschen. Und dann sagt er auch ganz klar, Jörg, das war nicht so cool. Einfach so dahin. Jörg, das war jetzt nicht so cool. Ja.
Wir sind jetzt ja schon eigentlich quasi in Folge 10. Ist okay für mich, wenn wir ein bisschen springen. Denn die haben ja danach noch dieses Gespräch beieinander zusammen. Und da sagt er übrigens auch nochmal, nimm doch ein anderes Beispiel.
Und auch nochmal ganz klar, du weißt doch, wofür er verurteilt wurde. Damit hat vielleicht die ein oder andere wirklich ein Problem. Also so ganz klar, ja. Und ich will jetzt auch nicht dem Maurice mehr Lorbeeren geben, als er verdient hat, weil diese Aufklärungsarbeit machen Frauen ständig. Ich will nicht wieder in diese Falle tappen, in die wir in den letzten Folgen getappt sind, dass wir Mann zu viel für zu wenig geben. Und trotzdem ist es einfach besonders, weil man es halt nicht so oft sieht, dass jemand sich so positioniert. Und eigentlich ist es ja nicht so schwer. Und ich bin ein Maurice-Fan.
Der hat auch noch gegendert, ne? Der hat gesagt, der ein oder andere oder die ein oder andere könnte das irgendwie falsch verstehen. Das fand ich wirklich nett. Und ich finde, der hat es sehr wertschätzend gemacht, ne? Der hat nämlich auch gesagt, ach Jörg, du hast doch so viel Lebenserfahrung. Das war doch, du könntest ein Buch schreiben, aber das hier war jetzt einfach blöd. Also der ist trotzdem noch so ganz wertschätzend dabei und sehr nett. Also ich war da ein Fan von ihm. Ich finde das toll.
Ich würde auch sagen, wenn man den Jörg bekommt, dann bekommt man den Jörg genau so. Aber der Jörg, anders als unsere Einschätzung mal war, ich glaube, der möchte einfach nicht.
Ich habe irgendwo bei Instagram, glaube ich, gelesen, dass jemand gesagt hat, der Maurice weiß zwar nicht, wer Dali war, aber er weiß, dass Trump ein verurteilter Sexualstraftäter war. Ist.
Das ist doch das Allgemeinwissen, was wir meinen, was die Welt auch braucht.
Apropos Allgemeinwissen, das habe ich am Anfang ganz vergessen zu erwähnen. Ich war bei Generation Trash jetzt zu Gast und habe mit der Nate auch über die erste Dschungelwoche gesprochen. Und da haben wir nochmal ganz ausführlich über dieses Thema, was ist Allgemeinwissen und was nicht, gesprochen. Und haben auch darüber spekuliert oder haben darüber geredet, wer eigentlich definiert, was Allgemeinwissen ist. Offensichtlich, ihr könnt es euch denken, meistens Männer. Und solche Sachen wie Wissen über Frauen, wie lange geht ein Zyklus, wie lange dauert eine Menstruationsblutung, das ist oft nicht Allgemeinwissen. Und das wissen ja auch einfach relativ wenig Männer. Und wir würden ja gerne mal dem Jürgen so einen kleinen Fragebogen erstellen.
Und dann gucken, den Maurice.
Okay, der Maurice weiß das auch nicht.
Ist der?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, der weiß aber mehr als der Jörg. Darum geht's mir.
Okay, da würde ich zustimmen. Ich verlinke euch die Folge auch unten. Hört auf jeden Fall mal rein.
Hört da unbedingt rein. Ein Highlight.
Und auch jeden Tag ganz tolle Zusammenfassung. Sowieso immer ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Was du aber gerade auch schon gesagt hast, der Maurice macht das toll, aber ich finde, die Nina hat was Ähnliches ja auch versucht. Und man sieht beim Jörg auch ganz klar, von einem anderen Mann, also von Maurice, lässt er sich was sagen. Oder beziehungsweise hört er sich zumindest an, als Nina sowas versucht hat. Überhaupt nicht.
Das hat mich so aufgeregt. Dass er auch dann seine erste Annahme, als sie dahin kommt, ist, die wollte mir Tipps zum Waschen geben.
Alles.
Nina.
Wow. Ich möchte nochmal kurz sagen, es gibt so viele Beispiele von Leuten, die Widerstand gezeigt haben, Kampfgeist. Vor allem gibt es halt auch sehr viele Frauen. Wenn man ein Vorbild braucht, gibt es wirklich viel. Man
John
muss.
Stark.
Absolut. Man muss jetzt nicht Donald Trump nehmen. Und es hat halt auch eine Wirkung, zur Primetime Donald Trump als Vorbild zu stilisieren. Denn das schafft ja so eine Normalität und schafft so ein Ding von, ja, er ist vielleicht ein Sexist, Rassist, verurteilter Sexualstraftäter, aber er hat auch gute Seiten und wir müssen irgendwie das voneinander trennen, denn das müssen wir nicht voneinander trennen und ich finde, das sollten wir auch nicht voneinander trennen. Und der ist auch einfach kein gutes Vorbild, egal worum es geht, nicht.
Nee, das ist ja auch nichts anderes als zu sagen, ja, Hitler hat auch Autobahnen gebaut. Was ist das denn? Ja, man kann auch Autobahnen bauen, ohne Menschen auszurotten. Ist gar kein Problem. Und für mich stellt sich hier auch die Frage, macht er das für die Show? Weil das sagen ja manche andere Teilnehmenden. Und ich glaube nicht. Also dieses für die Show, das wäre ja so eine Strategie, die jetzt auch manche Parteien fahren, so ein bisschen nach rechts kuscheln, so dass man mit der Krassheit dann irgendwie die Klicks generiert. Ich glaube aber nicht, dass das bei Jörg so ist. Ich glaube, der ist einfach so und der ist einfach immer noch verwundert, dass das inzwischen Gegenwind gibt, weil der einfach irgendwie stecken geblieben ist in der Zeit.
Ich glaube auch einfach nicht, dass das nur für die Show ist, denn ich kenne dafür einfach zu viele Jörgs. Jelis muss gehen in dieser Folge. Hätte ich nicht gedacht.
Nein, die hat ja auch den meisten Follower-Zuwachs, wie ich auf einer ganz tollen Grafik gesehen habe.
Der Follower-Zuwachs, also dass sie den meisten Follower-Zuwachs hatte, das kam aber tatsächlich erst, nachdem sie rausgeflogen ist.
Der Zuwachs kam erst dann?
Ja, die war, glaube ich, bis dahin irgendwie, also die Edith war ja die ganze Zeit Platz 1. Und erst nach dem Ausscheiden von Jelis, da kamen auf einmal die Leute dazu. Wahrscheinlich, weil alle sich jetzt denken, so, okay, was sagt die jetzt dazu? Das war ja wirklich überraschend. Was bildet die jetzt für ein Tee?
Ah, krass.
Mhm. Aber ja, diese Grafiken, von denen du sprichst, die würde ich empfehlen.
Guckt euch mal unser Instagram an, Trashologin. Aber auf jeden Fall ist Jelis total enttäuscht, weil die wollte Dschungelkönigin werden. Finde ich ein super cooles Ziel. Schade, dass das nicht geklappt hat. Ich habe unter dem Post, den RTL rausgehauen hat, die Kommentare mir angeguckt und da dachte ich wieder so, wow, wie eine Frau in der Öffentlichkeit behandelt wird, ist einfach unterirdisch heutzutage. Ich will nichts davon jetzt reproduzieren, aber einfach wieder sagen, das Internet ist ein dunkler Ort. Ich will nichts davon jetzt reproduzieren, aber einfach sagen, das Internet ist ein dunkler Ort und es tut mir leid für die Jelis, dass die sich jetzt irgendwie damit noch rumschlagen muss. Voll unnötige Energieverschwendung.
Und damit gehen wir in Folge 10.
Jörg sagt, es geht ihm doch gar nicht um Trump, sondern um Trumps Energie. Und Maurice mutiert zum Feministen. Alessia sagt, Alessia lässt Bohnen und Reis verbrennen und Edith fragt, ob sie das jetzt extra gemacht hat, weil sie das ja eh nicht isst, woraufhin es eine Salzabstimmung gibt. Dann verteilt Alessia die Nachtwache und Maurice fühlt sich respektlos behandelt. Und danach eskaliert es zwischen Alessia und Edith. Und dann zwischen Edith und Sam. Maurice lässt eine riesige Spinne entfernen und Jelis verlässt jetzt den Dschungel. Und ihre Tochter freut sich sehr. Anna Karina übersingt Maurice Klogeräusche und die Stars entscheiden sich für Maurice in der Dschungelprüfung, bei der er einer Schlange auf Angriff begegnet und 7 Sterne holt. Und am Ende wird Nina rausgewählt. Über Jörg haben wir jetzt ja schon geredet. Sollen wir kurz über Alessia reden? Sie schlüpft da ja in die Rolle der, wie heißt das? Dschungelcamp, Anführer?
Führungskraft.
Und man sieht richtig vorher, sie nimmt sich vor, sie ist jetzt durchsetzungsfähig. Und irgendwie klappt das aber nicht gut. Der Maurice fühlt sich davon von oben herab behandelt. Und das ist ganz klar was für den Maurice schwer ist. Das ist immer wieder, wenn der Maurice von oben herab behandelt wird und das Gefühl hat, der wird so, ja, einfach respektlos, er nennt das selber respektlos, behandelt, dann ist nicht gut.
Das sitzt ganz tief bei dem, ne? Aber ich finde, dass die Alessia ist auch eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass Führungskraft sein ist auch eine Übungssache. Das ist schwierig, das ist eine Übungssache und es gibt ja nicht ohne Grund so viele Führungskräfte-Coachings und so unfassbar viel Literatur und Forschung dazu. Wie macht man es am besten? Und vor allem mit 22. Also vor allem, wenn so viele, viel ältere Menschen als man selber dabei ist und wenn man sowas vielleicht auch noch nie geübt hat. Denn man muss ja auch erstmal so seinen Führungsstil finden. Man muss ja erstmal finden, wie macht man das überhaupt? Ich habe da ein bisschen mit der mitgelitten. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass sie das auch nur ansatzweise von oben herab beim Maurice gemeint hat. Die Alessia ist generell in dieser ganzen Staffel, bin ich wirklich überrascht davon, wie nennen wir es jetzt, zahm die ist.
Wir sehen wirklich eine ganz andere Alessia als im Sommerhaus und mir gefällt das. Ich finde die wirklich toll im Dschungel.
Ich habe auch das Gefühl, dass die sich so aufrichtig reflektiert und überdacht hat.
Voll, aber die hat auf jeden Fall auch einen Auslöser für ihren Scheiß. Und das ist, wenn jemand, das ist mir schon im Sommer aufgefallen, aber hier ist es wieder so, falsche Urteile über sie fällt und sie als link einordnet. Das war beim Sommerhaus, als sie den Käse vermeintlich weggegessen hat. Und hier ist es, dass sie vermeintlich den Reis und die Bohnen extra abbrennen lässt. Das treibt sie zur Weißglut. Und das erste Mal sieht man so, ich würde sagen, eine leichte Sommerhaus-Alessia. Sie verliert auf jeden Fall da wieder die Kontrolle und gerät an Rage, als Edith das so in den Raum wirft. Und da wurde es mir wieder klar, das ist ihr Auslöser.
Aber die hat es diesmal, finde ich, viel besser im Griff. Aber ja, ich glaube, das ist so gut beobachtet. Die Kochsituation ist auch in dieser Staffel einfach der Endgegner. Die höchste Eskalationsstufe.
Weil die alle so Hunger haben.
Und lassen Sie ehrlich sein, es liegt auch ein bisschen an Edith. Es liegt total an Edith. Es ist auch schwierig, wenn eine Person das so voll an sich reißen will. Und eigentlich würde ich sagen, ist es ja gar nicht so schlecht, wenn es eine Person irgendwie so übernimmt. Aber wie wir schon mal gesagt haben, das Wie ist schwierig. Hätte ich auch ein Riesenproblem mit. Aber ja. Wir sehen in dieser Folge auch, dass Jelis raus ist und in dem Hotel ankommt. Da habe ich fast kurz mitgeweint. Das fand ich wirklich eine echt emotionale Situation, wie der ankommt und auch ihre Familie, alle irgendwie so mit ihr mitleiden, denn die war ja in den vorherigen Formaten auch einfach so total erfolgsverwöhnt, ne? Die hat Big Brother, glaube ich, gewonnen, die hatte bei Love Island auch einen riesigen Follower-Innen-Zuwachs, also ich glaube, bis jetzt war die schon in dieser ganzen Reality-Sache einfach sehr erfolgreich und hat wahrscheinlich einfach nicht damit gerechnet, dass sie so früh da rausfliegt und dass ihre ganze Familie da so mitleidet. Fand ich schon ziemlich rührend.
Süß, die Tochter.
Dann ist auch noch Maurice in der Prüfung. Ich finde den da wirklich witzig. Ich mag, wie der sich da durchbeißt. Der macht das gut. Der ist eine Maus. Ich habe ja vor ein paar Folgen noch gesagt, dass wir den noch nicht lachen gesehen haben, dass er so ernst ist, dass irgendwie so diese Leichtigkeit mir bei dem fehlt. Das geht immer mehr zurück. Und ich würde tatsächlich jetzt auch nach der Folge sagen, ich glaube, dass der auch Chancen hat auf die Krone. Ders Chancen sehe ich allerdings ein bisschen geschmälert. Irgendwie wird der immer fieser, je länger wir zugucken. Was auch verständlich ist, das möchte ich nicht kleinreden. Ich bin beeindruckt, dass er so lange so eine Kontenance bewahrt hat. Und jetzt, glaube ich, habe ich so langsam das Gefühl, dem steht's bis oben. Das Maß ist voll.
Der
und er wird fies.
Nein, ne? Der wird das nicht. Und ich stimme dir zu, dass der Maurice gute Chancen inzwischen hat. Und ich sag's ja auch, wie es ist. Der erarbeitet sich seinen Weg zum Redemption-Arc. Denn vor ein paar Folgen haben wir uns ja noch gefragt, hat der den verdient? Weil wir haben den auch schon mal, oder der wurde schon mal zu schnell verteilt und wir haben das in Frage gestellt. Aber das, was ich hier vom Maurice sehe, überzeugt mich schon von dem.
Könnte mir auch fast vorstellen, dass Sam auch keine schlechten Chancen hat. Also obwohl wir anhand der Daten sehen, dass bis jetzt in der Geschichte noch nie jemand, der so viel in die Prüfung gewählt wurde, Dschungelkönig am Ende wurde. Das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Ich würde jetzt kein Geld darauf wetten, aber so ganz ausschließen würde ich es auch nicht.
Nee, weil ich glaube, dass der Sam einfach wahnsinnig viele Menschen auslöst. Und deswegen wird generell so viel für den angerufen, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen.
Ich würde alles dafür geben, um diese Anruferdaten zu kriegen.
Dina, ich geier so krass auf diese Daten. Jedes Mal denke ich mir, wieso gibt uns niemand diese Daten? Ich will die so sehr.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben die irgendwann mal nach irgendeiner Staffel diese ganzen Prozentzahlen zumindest veröffentlicht. Also wie viel Prozent der Zuschauenden für wen angerufen haben, bei welcher Abstimmung. Vielleicht gibt das dieses Jahr wieder irgendwo. Ich mache mich mal auf die Suche.
Wir brauchen Zugang. Und dann möchte ich aber auch noch, dass alles aufgedröselt nach Alter, nach Geschlecht, nach allem. Wohnort.
Ich glaube, da wird RTL sich nicht in die Karten schauen lassen.
Fies.
Aber wir können ja hoffen. Franzi, bis dahin beenden wir die ganze Sache für heute. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast gibt. Vor allem Apple Podcast. Schreibt gerne da mal was.
Gegen die AfD.
Gebt uns einen Daumen nach oben bei Podimo. Klickt überall auf Abonnieren. Hört in die Folge mit Generation Trash ein. Alles ist unten verlinkt. Und hören wir uns schon bald wieder.
Und bis dahin küsse ich die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.